Deutschlandfunk.
Er ist in relativ kurzer Zeit zum zweitmächtigsten Mann Amerikas aufgestiegen.
Well, Mr. President, I appreciate you allowing me to join you on this incredible journey.
J.D. Vance. In den letzten Wochen lief es allerdings nicht so gut für ihn. Kein Deal mit Iran.
The bad news is that we have not reached an agreement.
In Ungarn verliert sein rechter Buddy Viktor Orban die Wahl.
I'm sad that he lost.
Und dann legt er sich auch noch mit dem Papst an.
I think it's very, very important for the Pope to be careful when he talks about matters of theology.
Wir fragen uns heute, wieso läuft's für J.D. Vance gerade nicht so gut und was könnte das fürs nächste Rennen ums Präsidentenamt bedeuten?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Hi, in diesem Podcast schauen wir jeden Tag auf ein Thema und packen es für euch aus. Ihr bekommt alles, was ihr dazu wissen müsst, um mitreden zu können. Heute ist Freitag, der 30. April. So klang das Mitte April, als CNNs Top-Datenanalyst Harry Enten die aktuellen Umfragewerte von J.D. Vance vorgestellt hat.
Look at this. Okay, J.D. Vance's net popularity should actually be a plus. There we go. Plus 3 points. Then we go to minus 18 points at this point. That is a 21-point swing in the wrong direction. J.D. Vance started off his vice presidency in plus territory and now he is in negative territory.
Vans Zustimmungswerte am Anfang waren ganz gut, jetzt sind sie ziemlich ins Minus gerutscht.
Down he goes, J.D. Vance getting dragged down.
Schwierige Zeiten gerade also für einen Mann, für den es in den letzten Jahren eigentlich immer nur bergauf gegangen ist. Bevor wir gleich genauer auf die Gründe schauen und was das für seine weiteren Ambitionen heißen könnte, schauen wir uns nochmal an, wie J.D. Vance diesen Aufstieg überhaupt geschafft hat. Anna Maibaum aus dem Unboxing News Team hat sich für uns nochmal mit Vance Lebensweg beschäftigt. Anna, dass J.D. Vance mit heute 41 Jahren mal der zweitmächtigste Mann der USA sein würde, das hätte früher auch niemand gedacht, oder?
Nee, absolut nicht.
I didn't come from the elites. I didn't come from the Northeast or from San Francisco. I came from a Southern Ohio steel town, and it's a town that's really struggling in a lot of ways, the ways that are indicative of the broader struggles of America's working class.
Vance erzählt hier in einem TED-Talk von 2016, dass er nicht aus der Oberschicht stammt, sondern halt aus einer Stahlstadt im Süden Ohios, die mit super vielen Problemen kämpft. Probleme, die beispielhaft für die der amerikanischen Arbeiterklasse sind, sagt er.
Und wie ist er da groß geworden?
Ja, unter ziemlich krassen Bedingungen. Seine Mutter war drogenabhängig und konnte sich eigentlich kaum um ihn kümmern. Deshalb sind seine Großeltern eingesprungen und haben in der Zeit für ihn gesorgt. Aber er beschreibt auch die Stimmung in der Stadt als total hoffnungslos und dass es als ausgeschlossen galt, dass es ein Kind dort zu was bringen könnte.
Bei ihm ist es dann aber ja doch auch anders abgelaufen.
Ja genau, der ist zur Highschool gegangen und war dann bei den Marine Corps, eine Streitkraft der USA. In der Zeit war er auch im Irak, als die USA dort Krieg geführt haben. Und als er dann wieder in den USA zurück ist, fängt er an, Jura in Yale zu studieren.
Yale, absolute Elite-Uni.
Genau, Vance kommt dahin, weil er einfach echt schlau ist. Mhm. In Yale lernt er dann auch seine Frau Usha Chilukuri kennen, die mit ihm studiert. Mhm. Und die kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie und führt ihn dann auch so ein bisschen in diese Welt ein.
Okay, also er ist da schon auch irgendwie in der Oberschicht, aus der er ja nicht kam, irgendwie angekommen, ist in Yale. Hatte er da dann auch schon politische Ambitionen?
Nee, bis dahin eigentlich nicht. Also er kommt schon so aus der konservativen Ecke und ist da auch schon den sogenannten Eliten gegenüber echt skeptisch. Mhm. Aber entscheidend für Vance ist ein Vortrag von Peter Thiel, den er sich 2011 anhört. Also der Peter Thiel, der PayPal mitgegründet hat und Kohle und Einfluss ohne Ende hat. Mhm. Und der fährt die Schiene Staat und Demokratie abbauen, technischem Fortschritt den Vorrang geben. Und dieser Vortrag, der flasht Vance so sehr, dass er danach kein Anwalt mehr werden will. Thiel wird danach tatsächlich einer von Vances größten Unterstützern.
Und ein Tech-Gigant wie Peter Thiel als Unterstützer zu haben, öffnet einem wahrscheinlich auch ziemlich viele Türen.
Ja, schon. Also Thiel verschafft ihm im Silicon Valley einen Job und bringt Vance mit dem christlichen Glauben in Kontakt. Das wird später nochmal wichtig. Also der hat echt einen riesen Einfluss auf Vance. Und Vance arbeitet dann ein paar Jahre und wird dann 2016 erstmal mit was ganz anderem bekannt, nämlich mit seiner Autobiografie.
Hillbilly Elegy heißt sie.
Ja, genau. Hillbilly, das ist so eine eher abwertende Bezeichnung der weißen Arbeiterklasse, wo Vance halt herkommt. Und Elegy heißt sowas wie Klagelied. Also der beschreibt da seine Kindheit zwischen Drogen, Armut und Hoffnungslosigkeit. Und Der wird richtig erfolgreich damit und sitzt dann in super vielen Talkshows, wird immer bekannter. Viele Amerikaner verstehen ihn jetzt so als eine Art Sprecher der abgehängten amerikanischen Arbeiterklasse und als jemand, der das Phänomen Trump erklären kann. Und zwar als Trump-Gegner.
I'm a never Trump guy. I never liked him.
Er sei ein niemals Trump-Typ und hätte ihn auch noch nie gemocht.
Er hat ihn doch auch mal mit Hitler verglichen damals, oder?
Ja, genau. Also er war früher überhaupt kein Trump-Fan. Das ist ihm auch beim letzten Präsidentschaftswahlkampf dann immer wieder vorgeworfen worden.
Und wie ist er dann aber überhaupt in die Politik gekommen?
Ja, Vance kandidiert 22 bei der US-Senatswahl in Ohio und Peter Thiel unterstützt seinen Wahlkampf damals mit 10 Millionen US-Dollar. Und ja, dann geschieht der große Wandel. Plötzlich ist von seiner Trump-Kritik nichts mehr übrig. Und in einem Interview mit der New York Times erklärt Vance den Wandel so.
And by 2018, 2019, I saw that divisiveness as the fault of an American political and media culture that couldn't even pay attention to its own citizens. And Donald Trump was not driving the divisiveness. He was merely responding to it and giving voice to a group of people who had been completely ignored.
Er habe erkannt, dass die Spaltung in den USA die Schuld der amerikanischen Politik und Medienkultur sei und Trump nur Menschen eine Stimme gebe, die vorher ignoriert wurden. Fakt ist zu der Zeit aber natürlich auch, wenn du kein Trump-Anhänger bist, dann kannst du bei den Konservativen halt auch einfach nichts reißen.
Also vielleicht hat bei diesem Sinneswandel auch eine Rolle gespielt, dass man bessere Chancen in der Politik haben wollte.
Genau, also das ist der eine Punkt. Der andere, sein Glaube. Er konvertiert in der Zeit nämlich zum christlichen Glauben. Das hat auch Einfluss auf seine Politik. Er positioniert sich zum Beispiel jetzt gegen das Abtreibungsrecht und sagt, die liberale Politikführung der vergangenen Jahrzehnte habe zum Absturz der Arbeiterklasse geführt, also seiner Herkunft. Mhm. Und mit diesem Ansatz ist er nicht nur erfolgreich bei der Senatswahl in Ohio, sondern auch interessant für Trump als loyaler Anhänger.
Er wird also mit Hilfe von sehr viel Geld von Peter Thiel Senator und dann 2024 im Präsidentschaftswahlkampf der Kandidat fürs Vizeamt.
Ja, Vance stellt sich im US-Wahlkampf voll hinter Trump und sticht sogar seinen Konkurrenten Marco Rubio aus. Auch wieder mit Hilfe von Peter Thiel. Der sagt Trump nämlich, wenn du Vance nimmst, dann hast du auch meine Unterstützung, aka mein Geld.
Geld zieht bei Trump ja immer.
Sowas von. Vance wird 2025 als Vizepräsident vereidigt. Und seither macht er sich als absoluter Trump-Unterstützer einen Namen, nur halt in noch etwas radikaler. Also er setzt noch viel mehr als Trump auf America First, ist gegen US-Interventionen im Ausland, vertritt extrem konservative Familien- und Frauenbilder und so weiter. Und wenn er über Migrationspolitik spricht, gleitet er durchaus auch in Richtung extrem rechter Positionen und attackiert sehr gern auch im Ausland die in seinen Augen zu linke oder woke Politik.
Stichwort Münchner Sicherheitskonferenz letztes Jahr. Wir erinnern uns wahrscheinlich an seinen Auftritt.
Ja, das war so ein richtig klassischer Vance-Auftritt. Da hat er in seiner Rede Europa vorgeworfen, seine BürgerInnen quasi mundtot zu machen.
There's no room for firewalls.
Und?
We shouldn't be afraid of our people, even when they express views that disagree with their leadership.
Indirekt kritisiert er hier halt auch, dass PolitikerInnen der AfD nicht auf der Sicherheitskonferenz eingeladen waren und deutsche PolitikerInnen sich für eine Brandmauer gegen die AfD ausgesprochen haben. Allgemein hat er ziemlich gute Beziehungen zu vielen rechtspopulistischen Parteien in Europa.
Ja, und so auch zu Viktor Orban und seiner rechtspopulistischen Fidesz-Partei in Ungarn. Vance ist im Wahlkampf neulich extra nochmal hin, um Orban zu supporten.
In my experience, I've seen a guy who has ferociously advocated for the interests of Hungary. I'm here to help him.
Hat nichts gebracht. Orban hat die Wahl in Ungarn verloren, ist nach 16 Jahren von Herausforderer Peter Motyor abgelöst worden. Kurz darauf hat US-Präsident Donald Trump Vance nach Islamabad in Pakistan geschickt, um einen Deal im Iran-Krieg zu verhandeln.
So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit.
Wenn es keinen Deal geben sollte, dann will er J.D. Vance die Schuld geben. Bei einem Deal würde er den Erfolg für sich verbuchen, hat Trump gesagt. Wir wissen jetzt, es gab keinen Deal. Und als Vance dann auch noch angefangen hat, in den Fight mit dem Papst einzusteigen, da haben viele gedacht, oha, was geht gerade bei J.D. Vance?
Die Position des Vizepräsidenten kann ohnehin eine manchmal bemitleidenswerte Position sein, weil man eigentlich wenig zu tun hat. Wenn man auffällt, dann vielleicht eher etwas negativer.
Das ist Philipp Adorf.
Und ich arbeite an der Universität Bonn in der Politikwissenschaft. dort auch mit einem Fokus durchaus auf die amerikanische Politik, insbesondere auch die Republikaner und deren Entwicklung.
Das waren jetzt nicht die einfachsten Wochen für J.D. Vance. Es gab ja sogar Memes im Netz, wo Menschen gefragt haben, wo soll J.D. Vance als nächstes hin, damit er das dann da vermasseln kann. Und ich wollte von Philipp Adorf wissen, teilt US-Präsident Trump seinem Vize gerade vielleicht auch so ein bisschen bewusst Aufgaben zu, wo im Vorfeld schon klar ist, yo, das wird schwierig, da schicke ich jetzt mal J.D. Vance hin.
Kann man durchaus vielleicht sagen. Also Donald Trump ist ja auch dafür bekannt, dass er so einerseits die Loyalitäten in seinem Umfeld testet, aber vielleicht auch mal schaut, ob da gewisse Kompetenzen vorhanden sind. Also einerseits kann man auch sagen, es ist, normalerweise würde man argumentieren, es ist vielleicht auch eine Art Vertrauensbeweis, dass man zu diesen wichtigen Aufgaben teilweise entsendet wird. Aber jetzt im konkreten Falle sind es eben sehr, sehr schwierige Punkte, die ja eben nochmal erschwert werden durch Donald Trumps Verhalten einfach. Also das ist eine schwierige Aufgabe. Yeah. Und ja, ich glaube schon, dass vielleicht Donald Trump auch teilweise ein bisschen Spaß daran hat, mal seinen eigenen Personen Steine in den Weg zu legen, um dann zu schauen, wie sie da rummanövrieren.
Jetzt hat J.D. Vance in der Vergangenheit ja durchaus seine Position immer mal wieder geändert. Also er war früher gegen Trump, hat ihn mal mit Hitler verglichen. Heute ist er Trumps Vizekanzler. Er ist eigentlich dagegen, dass Amerika in der Welt Kriege führt oder unterstützt, musste dann aber als Vermittler nach Pakistan und den Krieg dann doch irgendwie ja wiederum rechtfertigen. Er ist gläubiger Katholik, hat aber zuletzt den Papst auch kritisiert, sogar theologisch. Leidet seine Glaubwürdigkeit gerade sehr?
Ja, es ist natürlich eine sehr interessante Sache, wenn man dem Papst irgendwie fehlende Kenntnis hinsichtlich des Katholizismus vorwirft. Es ist ohnehin bei J.D. Vance, was immer so ein bisschen im Hintergrund ist, ist eben diese Kurswechsel vom Anti-Trump-Gegner zu einem seiner größten Unterstützer. Und ja, aktuell ist das natürlich dann auch eine Herausforderung. Er hat sich eigentlich positioniert als klarer Unterstützer dieser eher isolationistischeren Haltung. Er kann jetzt aber auch nicht den Bruch mit Trump wagen. Das kann Vizepräsident ohnehin nicht machen. Und man weiß eben auch, wie Trump reagiert, wie nachtragend er ist, wie aggressiv er da sein kann. Und ja, mit Blick auch auf die Zukunft von J.D. Vance ist es natürlich die Herausforderung, dass ihm vorgeworfen werden kann, du hast dich nicht genug eingesetzt, um solche Kriege zu vermeiden. Weil momentan ist es ja gerade so, dass die Kritik gegenüber des Kurses der Trump-Regierung auch eigentlich aus dem trumpistischen Lager kommt. Das heißt, viele rechte Kommentatoren, Influencer haben sich dagegen gewandt. Das heißt, die haben durchaus kein Problem damit, auch diese Regierung dann zu kritisieren und möglicherweise einen J.D. Vance. Das heißt, er könnte da am Ende als jemand dastehen, ohne wirklich ein eigenes Lager. Das eigene Lager hat ihn dann vielleicht ein Stück weit verlassen und die anderen republikanischen Fraktionen, die es gibt, die schauen sich dann eher vielleicht nach einem anderen Kandidaten um, wie einem Marco Rubio. Also das ist problematisch.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie steht er denn gerade innerhalb der republikanischen Partei und vielleicht aber auch innerhalb der MAGA-Bewegung da, J.D. Vance?
Also wenn man sich so Umfragewerte anschaut oder auch diese Vorhersagemärkte, die ja versuchen, im Vorhersagen zu treffen, wer wird dann der Präsidentschaftskandidat der Republikaner, da ist Vance schon durchaus merklich abgesunken. Man muss dazu natürlich sagen, bis 28 kann noch und wird noch viel passieren. Aber vor einem halben Jahr erschien es doch durchaus wahrscheinlich, dass er da der Frontrunner wäre bei einer Kandidatur 28. Das ist jetzt nicht mehr so der Fall, gerade weil er eben diese Herausforderung hat, dass die Trump-Regierung allgemein eben das eigene trumpistische Lager, das MAGA-Lager in vielerlei Hinsicht enttäuscht hat, jetzt nicht nur bei außenpolitischen Fragen, sondern natürlich auch bei Dingen wie den Epstein-Files und so weiter. Das heißt, also wenn man Kandidat werden will, braucht man ja eine gewisse Basis, die auch dann vielleicht in einem größeren Feld dazu führt, dass man mit 25-30% so einzelne Vorwahlen gewinnen kann. Und wenn man diese Basis nicht mehr hat, dann trifft man doch auf gewisse Probleme.
Das heißt, er ist gerade eigentlich so ein bisschen im Dilemma, weil ihm dieses Amt als Vizepräsident ja dazu führt, dass er eigentlich vielleicht Akzente, die er gerne setzen würde, gerade gar nicht so setzen kann. Vielleicht, weil er auch in einigen Fragen mit Trump gar nicht so übereinstimmt, aber er muss es halt gerade vertreten. Und es wird dann auch so ein bisschen die Frage sein, schafft er es irgendwann aus seinem Schatten doch hinauszutreten, um wirklich vielleicht ein Kandidat zu werden für die nächste Präsidentschaft? Oder macht es dann doch, weiß ich nicht, Marco Rubio, der ja gerade sehr eng an Trumps Seite ist, als Außenminister, aber auch als nationaler Sicherheitsberater und dem ja gerade viele auch irgendwie ganz gute Chancen ausrechnen?
Ja, die Herausforderung für Vance ist natürlich auch, dass er ja als amtierender Vizepräsident dann in diesen Wahlkampf einsteigen würde. Das heißt, er hat jetzt keine Zeit, um sich irgendwie nochmal neu zu erfinden und neu zu positionieren.
Obwohl er das ja eigentlich gerne macht, ne?
Genau, also das bräuchte er eigentlich. Ja. Vielleicht ist das auch seine Option, dass er sagt, ich setze eine Wahl aus, obwohl das auch immer problematisch sein kann.
Jetzt ist es aber natürlich auch noch ein bisschen hin bis zur nächsten Wahl. Und er könnte ja durchaus auch einen Joker haben mit der Tech-Welt, oder? Also Tech-Giganten wie Peter Thiel, die ihn ja in der Vergangenheit schon sehr unterstützt haben. Das könnte ja durchaus auch noch ein Faktor sein, der ihn pushen wird, oder?
Genau, also J.D. Vance ist ja durchaus, auch wenn sein Stern ein Stück weit gesunken ist, etwas schwächer ist, jemand, der gut positioniert ist in dieser neuen republikanischen Partei, in dieser nationalpopulistischen Partei. Also das heißt, er hat da auch in den letzten Jahren, glaube ich, schon ganz gut erkannt, wohin die Reise geht, der Republikaner ideologisch, und sich dann da damit verbunden. Und die Gelder, also wenn es jetzt eine Kampagne sein wird, dann glaube ich, muss er sich auch keine Sorgen machen um die finanzielle Unterstützung. Da hat er sicherlich einige Personen, die ihm unter die Arme greifen könnten. Und er ist nicht mehr der Frontrunner, der vielleicht noch vor einem halben Jahr war. Aber er ist zweifelsfrei jetzt nicht aus dem Rennen, sondern er ist weiterhin einer, der eigentlich mit ganz vorne steht und der durchaus gute Chancen hat, die Kandidatur der Republikaner zu gewinnen, die aber momentan schon ein Stück weit abgesunken sind.
Die nächsten Präsidentschaftswahlen sind ja, wie gesagt, auch erst im November 2028. Aber es stehen ja jetzt im Herbst auch die Midterm-Elections an. Und da könnte es durchaus eine wichtige Rolle spielen, wie beliebt oder auch unbeliebt die US-Führung gerade ist. Das war Unboxing News für heute. Teilt den Podcast gern, abonniert ihn, freuen wir uns. Das Team dieser Folge: Alissa Ehigiator, Anna Maibaum, Katja Vossenberg, Irina Stuhlsatz und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.